Geld macht Katar. Ein Podcast von ARD und Zeit.
Tore, Jubel, feiernde Fans, die sich gut benehmen. So in etwa dürften die Bilder aussehen, auf die Katar bei der Fußball-WM hofft. Die startet am 20. November. Das ist der Totensonntag. Dieser Zufall fasst den Weg zur Weltmeisterschaft vielleicht am besten zusammen.
Sie schuften in sengender Hitze für den Fußballtraum, ausgebeutet und misshandelt. Die Lage der Gastarbeiter in Katar ist nach wie vor katastrophal.
Das war wenige Jahre nach der WM-Vergabe. Während Menschenrechtsorganisationen damals schon Alarm schlagen, erkennen andere das Unrecht gar nicht oder wollen es einfach nicht sehen.
Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt, das habe ich noch nicht gesehen.
Aber irgendwann ist die Zahl der verstorbenen Arbeiter in Katar so hoch, dass das Land reagieren muss. Inzwischen, so heißt es, hätten Reformen die Situation der Gastarbeiter verbessert.
Katar ist immer noch eine knallharte Klassengesellschaft.
Das ist Pune Jalilewand vom ARD-Politmagazin Kontraste. Sie hat gemeinsam mit Kollegen von ARD und Zeit monatelang zu Katar recherchiert. Wenn ihr diese Folge zuerst hören solltet, das ist die 8. Folge von Geld macht Katar. Startet gerne bei Folge 1. Ihr werdet besser verstehen, wie das Land tickt, wenn ihr alle Folgen kennt. Welchen Stand haben die Gastarbeiter in Katar? Darüber sprechen wir in dieser, der letzten Folge von Geld macht Katar. Ich bin Lena Petersen. Pune, du warst vor Ort in Katar, hast da recherchiert, warst auch in diesen klimatisierten Stadien. Die sind ja inzwischen auch sowas wie ein Symbol geworden für die Unterdrückung der Gastarbeiter. Wie war das denn für dich, dann da vor Ort zu sein?
Das ist schon ziemlich schräg, weil die Stadien an sich sehr imposant sind, ziemlich beeindruckend. Aber mit dem Vorwissen, mit den schrecklichen Geschichten, die man ja im Kopf hat, wenn man dort ist, sieht man, erlebt man diese Stadien ganz anders. Ich habe zwei Stadien gesehen. Eine Stadiontour war eingebettet in eine Wirtschaftskonferenz, die mit Fußball eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte. Aber man wollte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die aus der ganzen Welt kamen, offenbar diese neuen Stadien unbedingt zeigen. Es gab Häppchen, Live-Musik, einen Kartentrickspieler, also ein ganz großer Zirkus. Und parallel dazu stand im Stadion zwischen den Rängen ein Mann, ganz einsam, ein Gastarbeiter, der in diesem leeren Stadion den Wüstensand zusammengefegt hat, der von draußen immer ins Stadion wehte. Und das war ein Bild, also das Parallele, der Zirkus drin und dieser einsame Mann da draußen, das sich bei mir eingebrannt hat.
Good morning. Very good.
Good morning. Pune, nice to meet you.
Weil diese Weltmeisterschaft für das Land wahnsinnig wichtig ist, habe ich gleich noch eine zweite Stadiontour bekommen. Das war im Al-Janoub-Stadion. Und im Zentrum dieser Tour stand die berühmte Klimaanlage. Wir hier in Deutschland schauen da ja mit sehr viel Unverständnis drauf. In Katar ist man aber sehr stolz auf diese Technologie.
If outside 50, inside we can maintain all the time 21. It's completely isolated bubble from outside. So if the weather is humid, it will be very difficult for evaporation of the sweat to happen.
So you're doing math all the time?
We're doing math all the time, okay. Calculating how the air is dry, uh-huh, to help the player that the sweat is evaporating.
Das ist Saud Ghani, er wird auch Mr. Cool genannt, der Erfinder der Stadion- und Klimaanlagen in Katar. Und er beschreibt, dass das Stadion drin wie eine isolierte Bubble funktioniert. Also selbst ein Hurricane draußen würde das Klima im Stadion nicht beeinflussen und sie berechnen eben verschiedene Faktoren automatisch. Da geht es nicht nur um die Temperatur, sondern auch um die Luftfeuchtigkeit, um den Spielern ein bestmögliches Klima zu konstruieren in dem Sinne. Es ist auch so, dass unter den Sitzen so Gitter sind, durch die einem kalte Luft um die Füße weht. Am Spielfeldrand sind dann nochmal große runde Öffnungen, aus denen kalte Luft bläst und das Spielfeld runterkühlt. 19,2 Grad hatte die Luft, die da aus der Klimaanlage kam. Es war Ende Juni, als ich da war. Da war es draußen wirklich schwer auszuhalten, über 40 Grad. Und im Stadion dann ziemlich angenehm. Katar hat übrigens, und das nur so als Side-Note, den höchsten Pro-Kopf-CO2-Ausstoß weltweit. Es ging dann im Stadion noch um viel andere neue Technik. Und der Ingenieur sagte, dass es die beste WM aller Zeiten werden würde, die für die nächsten Organisatoren nur schwer zu toppen sein würde. Es ist zumindest schon mal die teuerste WM aller Zeiten, laut dem Statistikportal Statista. kostet die WM insgesamt 220 Milliarden Dollar. Das ist ungefähr das Zehnfache von dem, was die anderen Weltmeisterschaften gekostet haben. Es ist also alles ziemlich gigantisch dort. Als Fußballfan muss ich sagen, dass die hypermodernen Stadien aber fast schon etwas ungemütlich klinisch wirken.
Also diese Stadien sind mächtig imposant, wenn man da ist. Die sind fertig gebaut. Die WM geht jetzt auch ein paar Wochen los. Hast du da dann auch zu dem Zeitpunkt, als du da warst, in Katar noch andere Gastarbeiter gesehen, getroffen, gesprochen, die inzwischen vielleicht auch auf anderen Baustellen arbeiten?
Es wurden ja nicht nur die Stadien gebaut, sondern im Prinzip bereitet sich das gesamte Land auf diese WM vor, schon seit Jahren. Und wir konnten bei der ersten Reise auch schon aus unserem Fenster den Schichtwechsel an den Baustellen sehen. Also da wurden morgens die Arbeiter mit Bussen an die Baustellen gebracht und dann wieder weggefahren. Also wir konnten den Schichtwechsel mit beobachten. Ich war vor allem mit Gastarbeitern in Kontakt, da ja 90% der Menschen, die in Katar leben, Gastarbeiter sind. Also Katarer selbst sind eine kleine Minderheit im eigenen Land. Der Ingenieur, der Erfinder der Klimaanlage, ist ja Gastarbeiter. Der gehört zu denen, die sehr gut ausgebildet sind, die in Katar auch gut Geld verdienen können, die ein einigermaßen bequemes Leben haben. Aber dann gibt es eben die vielen, vielen Menschen, die die Arbeit machen, die sich für Katarer einfach nicht mehr lohnen.
Also das heißt tatsächlich, das ist ein sehr dehnbarer Begriff auch, wenn wir von Gastarbeitern sprechen.
Genau, richtig. Und dieses Land ist absolut angewiesen auf diese Menschen. Das Heer an Gastarbeitern hält die Wirtschaft am Laufen. Ein Aufenthalt in Katar ist auch tatsächlich an Arbeit geknüpft. Man bekommt eine katarische Staatsbürgerschaft so gut wie gar nicht. Es ist fast unmöglich. Aber selbst für Eingebürgerte gelten danach nicht dieselben Privilegien wie für Katarerinnen und Katarer. Wir haben in der ersten Folge ja schon mal kurz darüber gesprochen. Also die Katarer bekommen ein Rundum-Sorglos-Paket. Das bedeutet Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte sind gratis, Strom, Wasser. Zur Hochzeit bekommt jedes katarische Paar ein Grundstück geschenkt und genug Kapital, um darauf ein Haus zu bauen. Also diese Menschen gehören qua Geburt zu den reichsten Menschen der Welt. Und dann gibt es aber im Kontrast dazu die vielen, vielen Menschen, die für sehr, sehr wenig Geld oder teilweise unter menschenunwürdigen Bedingungen dort arbeiten. Sie stammen aus Indien, Pakistan, Bangladesch, aus den Ländern in Afrika oder dem Nahen Osten. Sie schrubben da Wohnungen, reinigen Straßen, Toiletten, kochen in Restaurants, in Privathäusern, arbeiten als Taxifahrer und viele von ihnen haben mir dieselbe Geschichte erzählt. Zum Beispiel, dass ihre Familien, die Kinder noch im Heimatland leben, einfach weil das Leben in Katar, in Doha, zu teuer wäre, um die Familie mit rüberzuholen.
Und was heißt das dann auch sonst für die Menschen im Alltag? Weil da ist ja dann einfach ein riesiges Gefälle zwischen den sehr reichen Katarern und den sehr armen Gastarbeitern.
Konkret bedeutet das, dass die paar hundert Euro Gehalt nur dann reichen, wenn man sich mit 5, 6 anderen Menschen ein Zimmer teilt außerhalb der Stadt, dass sie ihre Familie, ihre Kinder nur alle 2, 3 Jahre besuchen können. Das Leben in Doha, in Katar, ist wirklich teuer und es klang für mich nicht so, als könnte man sich da ein gutes Leben machen. Und da spreche ich jetzt von den Menschen, die niedrige Löhne bekommen, aber eben noch bezahlt werden. Was auch wichtig ist, glaube ich, um das Land zu verstehen, ist, Katar ist ein sehr sicheres Land, heißt es immer. Es gibt wenig Kriminalität und das liegt daran, dass die Strafen einfach absurd hoch sind auch. Also du wirst im Zweifel einfach abgeschoben, wenn du dich daneben benimmst als Ausländer. Ein Taxifahrer hat auch von den absurd hohen Strafen im Straßenverkehr erzählt. Das ist eine Geldstrafe, die Katarern vielleicht nicht so wehtut, aber ein Taxifahrer ist im Zweifel dann über Monate, wenn nicht Jahre, verschuldet, weil er über eine rote Ampel gefahren ist.
Aber tatsächlich müsste man da dann auch nochmal einen Unterschied machen zwischen Menschen, die tatsächlich auch für ihre Arbeit bezahlt werden und denen, die noch nicht mal mehr Geld für ihre Arbeit sehen?
Genau, man hört immer wieder Geschichten von Menschen, die unter katastrophalen, menschenunwürdigen Verhältnissen im Land arbeiten oder gearbeitet haben. Zustände, die viele als ja, moderne Sklaverei bezeichnen.
Ja, 2013, that's when I was there and I stayed there for 7 months. Mm-hmm. Initially, I'd gone there for work, you know, straight from high school.
Das ist Kennedy. Er hat 2013 in Doha gelebt, ist inzwischen wieder zurück in Nairobi. Ein Kollege von mir hat den Kontakt hergestellt. Ich konnte mit ihm telefonieren. Und er hat auf einer dieser vielen Baustellen gearbeitet. Anfangs war sein Job, Bauschutt zusammenzukehren in der Hamad Medical City im Zentrum von Doha. Das ist ein Krankenhauskomplex.
When I got to Qatar, at the airport, my passport was taken away from me and I was shown somewhere to sit and wait for whoever will come and pick me up.
Er hat mir erzählt, dass ihm der Pass abgenommen wurde, kurz nachdem er in Doha ankam. Das war möglich durch das sogenannte Kafala-System, ein System, in dem der Arbeitgeber Bürge ist für dich, was eine Art sklavenartiges Abhängigkeitsverhältnis erlaubt. Das heißt, der Arbeitgeber durfte den Pass einbehalten, durfte die Bezahlung selbst festlegen, hat die Arbeitsbedingungen festgelegt. Und somit lag das Leben dieses Menschen im Prinzip komplett in den Händen des Arbeitgebers.
Someone was telling me, you know, we are like in a small prison or something. And I said, why? Told me now they've been there for like 5 months, others 3 months, not been paid. And I said, why? Why would you work when you're not paid?
Er wurde dann kurz nach der Ankunft, so erzählt er es, mit der harten Realität vor Ort konfrontiert. Mit ihm in diesem Camp haben Menschen gelebt, die auch schon monatelang nicht bezahlt wurden. Er erzählt, dass sich das Leben dort wie ein Gefängnis angefühlt hat. Er hat mir Bilder von der Unterkunft geschickt.
Okay, wie sah das da aus?
Man sieht eine absolut heruntergekommene Massenunterkunft. In den Zimmern Metallhochbetten, sonst nichts. Überall stapelten sich Müllberge. Es gab keine Küche, nur ein Gasherd in so einem nackten Betonraum. Und auf einem Bild sieht man, wie der Regen die Unterkunft komplett überflutet hatte, weil es durch die Decke geregnet hat.
It was so hard. I never experienced something like this. Mm-hmm. I felt like my face was being fumigated in a hot soup. It was really, 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 really hard. And we also had our bosses were like threatening us and stuff like that, you know, coming with the guns and all that kind of stuff.
Er hat mir erzählt, dass er täglich 10 plus mehr Stunden in der glühenden Hitze gearbeitet hatte, dass er von den Chefs dort, also das sind ja so Vorarbeiter, von denen bedroht wurde, auch mit einer Waffe, dass sie eben oft ihren Lohn nicht bekommen haben und wenn, dass das Geld eben nicht gereicht hat, um Essen oder Wasser zu kaufen.
So many people died. So many people died. I think, you know the sound of the ambulance when they come, wee, wee.
Yes.
The chillum, I don't remember any time I didn't hear that thing.
Er hat mir am Telefon auch erzählt, wie viele Menschen er hat sterben sehen an Erschöpfung wegen der Hitze oder an Unterernährung. Und er erzählt auch, dass er in der Unterkunft eigentlich täglich die Sirenen der Krankenhauswagen gehört hat.
Wissen wir denn überhaupt, wie viele Menschen genau in dieser Zeit ums Leben gekommen sind?
Das mit den genauen Zahlen ist natürlich schwierig. Es gibt vom Guardian die Zahl 6.500. So viele Gastarbeiter sind seit der Vergabe der WM an Katar gestorben. Katar selbst verneint diese Zahl auch überhaupt nicht, sagt aber, dass sie hochgerechnet auf die Zahl der Gastarbeiter im Land total normal sei. Wenn man aber bedenkt, dass ja viele der Arbeiter noch sehr jung sind, wahrscheinlich auch noch ziemlich gesund ins Land zum Arbeiten kommen, ist die Zahl dann doch verhältnismäßig groß.
Kennedy sagt, er hat ganz viele Menschen in Katar sterben sehen. Wie ist er denn dann da überhaupt wieder rausgekommen? Wie ist ihm das denn gelungen? Weil das klingt ja tatsächlich erstmal so, als sei er da wirklich eingesperrt gewesen.
Es hat 7 Monate gedauert, bis er aus dieser Hölle entkommen ist, erzählt er. Durch das Kafala-System kann man als Arbeitnehmer nicht einfach das Land verlassen, wenn man möchte. Er erzählte, dass er dann versucht hatte, irgendwie an seinen Pass zu kommen. Er und ein paar andere Kollegen hätten dann auch versucht, eine Art Streik zu mobilisieren. Und das ging dann so weit, bis er des Landes verwiesen wurde. Und deshalb ist er jetzt wieder zurück in Kenia.
Kennedy war in Katar, als das Land angefangen hat, die Stadien für die WM aus dem Boden zu stampfen und die Infrastruktur auch richtig auszubauen. Seitdem ist die Lage der Gastarbeiter ja auch sehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, international. Es gab ganz viel Aufmerksamkeit, es gab auch laute Kritik, Menschenrechtsorganisationen, die gefordert haben, dass da was passieren muss. Wie viel ist denn dadurch dann wirklich ins Rollen gekommen?
Die Weltmeisterschaft hat ein Spotlight auf die katastrophale Menschenrechtssituation geworfen. Katar will ja mit diesem Riesensportevent glänzen. Und unter diesem Druck hat Katar 2020 ein Reformprogramm gestartet. Es betont das Land auch immer wieder, ja, es gibt diese Probleme, aber wir haben uns gebessert. Dazu gehört die offizielle Abschaffung des Kafala-Systems, dem Kennedy ja zum Opfer gefallen ist. Ein System, das die Arbeitgeber eben gnadenlos ausnutzen konnten und das zu moderner Sklaverei geführt hat. Zumindest auf dem Papier ist das jetzt abgeschafft.
It has made some progress. We have to recognize that. But the issue is really implementation.
Das ist Kenneth Roth, der über viele Jahre der Geschäftsführer von Human Rights Watch war. Und er kritisiert, dass es zwar offiziell diese Reformen gab, es aber oft an der Umsetzung hakt. Zu den Reformen, die versprochen wurden, gehört auch, dass die Arbeiter jetzt ihren Arbeitsplatz ohne die Erlaubnis des Arbeitgebers wechseln dürfen. Das war vorher auch nicht möglich. Es wurde ein Mindestlohn von 1.000 Rial, das sind umgerechnet 285 Euro, eingeführt. Katar betont auch, dass die Sicherheitsstandards auf den Baustellen verbessert worden seien. Viele Menschenrechtsorganisationen und auch Kenneth Roth bezweifelt, dass die Versprechungen, die Reformen auch so umgesetzt wurden. Er sagt, dass das Kafala-System inoffiziell noch weiter bestehen würde.
Qatar has made progress because of the World Cup. You know, because of the scrutiny that came with the World Cup, it is treating migrant workers better, but it's not treating them well enough. And what's needed is ongoing international pressure to continue to live up to the labor rights standards that Qatar does not yet systematically respect.
Kenneth Ross sagt, die Fortschritte sind auf die WM zurückzuführen, dass die sehr genaue Beobachtung, die ganze Welt schaut jetzt auf dieses Land, dass das dazu geführt hat, dass Katar die Gastarbeiter besser behandeln würde. Aber eben noch lange nicht gut genug. Und er sagt, dass es noch sehr viel mehr internationalen und auch vor allem fortlaufenden Druck geben müsste.
I mean, the sad irony is that Qatar is plenty rich enough to treat migrant workers much better. If every migrant worker was able to switch his or her employer freely, if they all had a decent minimum wage, if they all had decent working conditions, yes, it'd be a little more expensive. Qataris would still be fabulously rich.
Kenneth Ross sagt hier, dass es die traurige Ironie sei, dass Katar ja reich genug wäre, um die Gastarbeiter besser zu behandeln. Und wenn man diese Gastarbeiter ein bisschen besser bezahlen würde, sei Katar immer noch unfassbar reich. Und er findet es beschämend, dass sie eben trotz des Reichtums nicht gewillt sind oder lange nicht gewillt waren, davon etwas mehr zu teilen, um den Gastarbeitern ein vernünftiges Leben zu ermöglichen, obwohl sie es seien, die die katarische Wirtschaft im Grunde am Laufen halten.
Wir wissen, das Land ist in wenigen Jahrzehnten so unfassbar reich geworden, wie es jetzt reich ist. Und darüber haben wir auch in der vierten Folge zum Beispiel gesprochen. Da ging es um die gigantischen Gasreserven und Katars weiter wachsenden Wohlstand. Und wir wissen auch inzwischen, Katar hat eine hypermoderne Oberfläche, will auf jeden Fall ein positives Image haben in der Welt. Wie schätzt du das ein? Wieso schafft es das Land dann nicht, ja, arbeitsrechtliche Standards zu etablieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Katar selbst sagt, dass die Gastarbeiter nicht beim katarischen Staat angestellt sind, sondern eben bei Subunternehmen. Und damit schiebt das Land die Verantwortung eben auf diese Unternehmen, sagt, wir haben die Regeln geschaffen, wir haben hier die Reformen, die Gesetze sind da, aber die Subunternehmen scheitern eben an der Umsetzung. Das klingt für mich persönlich etwas unglaubwürdig in einem autoritären Staat, der ja sonst sehr gut darin ist, Regeln durchzusetzen. Und es ist vor kurzem auch ein neuer Fall bekannt geworden. Da haben mehr als 60 Gastarbeiter demonstriert in Doha, weil sie keinen Lohn bekommen haben. Daraufhin wurden dann einige von ihnen, heißt es laut Medienberichten, festgenommen mit der Begründung, sie hätten gegen Gesetze zur öffentlichen Sicherheit verstoßen. Dass die Arbeiter keinen Lohn bekommen haben, wurde auch bestätigt. Die katarische Regierung sei dann eingesprungen, hatte dann diese Löhne gezahlt. Aber einige der Festgenommenen seien ausgewiesen worden, heißt es von Equidem Research, das ist eine Londoner Interessenvertretung für Menschenrechte. Und der Umgang mit dieser Situation ist natürlich Wahnsinn und lässt daran zweifeln, dass sich die Situation in Katar wirklich verbessert hat.
Aber lässt sich denn auch von außen Druck aufbauen, damit sich im Inneren des Landes dann irgendwie was ändert? Also damit sich auch die Situation der Gastarbeiter deutlich verbessert? Also könnten zum Beispiel deutsche Unternehmen, kann deutsche Politik was ausrichten? Bundeskanzler Scholz war ja vor kurzem erst in Katar.
Ich glaube nicht, dass ein Olaf Scholz oder auch Robert Habeck nach Katar fliegen können, ohne die Situation der Menschenrechte anzusprechen. Das geht nicht. Die Frage ist, wie nachdrücklich machen Sie das? Wie ernst meinen Sie das, was Sie sagen? Wie ernst wird das genommen? Oder ist es nur ein Punkt auf einer To-Do-Liste? Also die Frage ist, wie viel Druck wird da tatsächlich aufgebaut? Ich glaube persönlich, dass der Druck schon etwas bringt, weil Katar ja unbedingt glänzen möchte mit dieser WM. Das ist ja ein riesen PR-Coup, dass die ganze Welt jetzt dorthin schaut und sie erhoffen sich einen riesen Prestigegewinn mit diesem großen Fußballfest. Da passen die Nachrichten über die Toten auf den vielen Baustellen überhaupt nicht ins Bild. Deshalb will sich Katar natürlich von seiner allerbesten Seite zeigen. Die große Frage ist aber, was passiert, wenn die Welt dann nicht mehr hinschaut?
Du hast ja auch mit einem Vertreter der Regierung und auch der Herrscherfamilie, den Al-Thanis, sprechen können. Du hast den Außenminister interviewen können. Hast du ihn auch konfrontiert mit der Lage der Gastarbeiter und den Arbeitsbedingungen?
Ja, und er hat vor allem betont, was Katar in dieser kurzen Zeit schon geschafft hätte.
We understood that there is a problem on the labor condition and we welcomed everyone who were even criticizing Qatar.
Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, der Außenminister, der sagt, dass sie erkannt hätten, dass es ein Problem gäbe und sie schon sehr viel verändert hätten. Sie hätten sich verschiedene Institutionen, NGOs ins Land geholt, mit denen sie zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Reformen auch auf die richtige Weise umgesetzt werden.
And we are very proud with the progress that we have done. On the negative press, it's unfortunate that we see people who are.
Er ist sehr stolz auf die Fortschritte und spricht die Negativpresse an. Er sagt, es ist bedauerlich, dass viele Leute, die Katar kritisieren, nie in Katar waren, nie gesehen haben, welche Fortschritte das Land tatsächlich gemacht hat, auf die er sehr stolz ist.
We would like to invite anyone instead of just, you know, reading a report here and there.
Er sagt, er möchte jeden einladen, anstatt nur den Medienberichten zu folgen, selbst nach Doha zu kommen und sich die Fortschritte und die Entwicklung, die Änderung vor Ort anzusehen. Und er hebt nochmal hervor, dass sie im Vergleich zu anderen Ländern in der Region führend seien, was die Situation der Arbeitnehmerrechte angeht. Interessant finde ich, dass man daraus hört, dass sich Katar ungerecht behandelt fühlt. Das habe ich vor Ort auch immer wieder gehört. Hey, wir haben doch schon so viel verändert, warum sprecht ihr nicht darüber? Wir sind sehr viel besser als die Nachbarländer. Wir geben uns doch Mühe. Wir wissen, es ist noch nicht alles perfekt, aber gebt uns auch mal Credit dafür, was wir schon geschafft haben. Was natürlich auch mitschwingt, ist, dass er sagt, dass die Medienberichte falsch seien, wenn er sagt, kommt doch her und macht euch ein eigenes Bild. Was ich sehr interessant finde, weil so einfach geht das ja eben nicht. Wie ich selbst erlebt habe, unser Bewegungsradius vor Ort war radikal eingegrenzt. Man kann eben nicht so einfach auf der Straße herumgehen und Menschen interviewen. Und norwegische Journalisten wurden festgenommen bei dem Versuch, vor Ort mit Gastarbeitern zu sprechen.
Die Antwort des Außenministers ist ja auch die offizielle Antwort, das klingt dann auch erstmal wie aus so einer Katar-Broschüre, die man sich durchliest. Wie war das denn sonst? Hast du sonst noch mit Menschen darüber sprechen können, wie es den Gastarbeitern aktuell geht, wie die Arbeitsbedingungen sind? Wollte da überhaupt mit dir jemand drüber reden, als das Mikro an war?
Ich habe, als ich im Stadion war, nachdem mir die Klimaanlage und die 3000 Kameras und die gesamte Technik vorgeführt wurde, den Manager des Stadions auch nach der Menschenrechtslage gefragt. Und obwohl er vorher ganz frei gesprochen hat, wurde er ziemlich hektisch und hat für die Antwort nach dem Pressesprecher gesucht. Eine Frage noch. Es gab viel Kritik wegen der Menschenrechte. Können Sie das nachvollziehen?
Klar, wo ist mein Kollege? Er hat all diese Antworten. Sie braucht eine Antwort zu den Menschenrechten, diese Dinge. Du hast doch Statements dazu.
Yes.
Er hat die richtige Antwort.
Und da wurde deutlich, dass Katar möchte, dass die gesamte Welt hinschaut, aber eben nicht zu genau. Manchmal hat eben auch Katar keine gute Antwort parat.
Jetzt steht Katar im Scheinwerferlicht. Wir haben in den vergangenen Folgen viel über die Positionen des Landes, die Ressourcen, den wahnsinnigen Reichtum und die politischen Verbindungen des Emirats gesprochen. Jetzt wissen wir auch, was hinter den gigantischen Baumaßnahmen, den Stadien und hinter der WM steht. Das war die 8. und damit letzte Folge von Geld macht Katar. Wenn ihr noch nicht alle Folgen kennt, zum Nachhören gibt es Geld macht Katar in der ARD Audiothek, auf Zeit Online und auf allen Plattformen und Apps, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns auf jeden Fall auch über eine gute Bewertung und erzählt auch gern anderen von diesem Podcast, damit sie vor der Fußball-WM Katar kennenlernen können. Ein Film in der ARD-Mediathek gibt's auch, heißt genau wie der Podcast, Geld macht Katar. Und in der Zeit findet ihr ein Dossier zum Thema Katar, die kleine Weltmacht. Die Links findet ihr in den Shownotes. Geld macht Katar ist ein Podcast von RBB, BR und Zeit. Moderation und Skript Lena Petersen. Reporter sind Pune Jalil-Lewand, Yasin Mushabash und Benedikt Nappen. Außerdem Fritz Zimmermann, Ingo Malcher und Lea Frese. Dank an Kevin Kastens, David Schöpe, Ingo Ewart Mazander, Uwe Wassermann, Munja Maiborg, Michael Pfister, Lea Dohle, Jochen Wegner, Stefan Meining, Lisa Wreschniok, Sami Kamis, Georg Heil, Sascha Adamek, Lisa Wand, Klaas Reimer, Stefanie Pieper, Nina Siegers, Ole Pflüger, Marc Krüger und die Redaktionen von der Zeit, Report München und Kontraste. Und vor allem danke fürs Zuhören.